Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
Hallo Lena.
Wenn wir ein Thema lang und breit besprochen haben, dann ist es die Liebe. Eine ganze Reihe haben wir dazu gemacht. Heute sprechen wir aber über das Ende der Liebe. Wir sprechen über Scheidung. Denn wie unsere heutige Expertin sagt, Trennung und Geld passen total gut zusammen. Von Rechtsanwältin Yvonne Beneke lernen wir heute, wie man sich entheiratet, warum es so oft Rosenkriege gibt und wie du sie vermeiden kannst und welche Learnings wir aus dem Ende der Liebe unser heutiges Leben ziehen können. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist.
Hallo Lena, hallo Ingo, ich danke euch für die Einladung.
Hallöchen.
Yvonne, du bist Fachanwältin für Familienrecht, selbst Podcasterin. Dein Podcast heißt passenderweise Trennungstalk. Und das Denken so in juristischen Bahnen, das ist dir schon lange nicht mehr fremd. Aber vor 15 Jahren ist etwas passiert, das dich nochmal dazu bewogen hat, auch nochmal Neues dazu zu lernen. Und zwar hast du vor 15 Jahren dich selbst scheiden lassen und daraufhin Wirtschaftspsychologie berufsbegleitend im Master studiert und eine Meditationsausbildung gemacht.
Na, mehr die
Warum? Also was hat
er die Mediation? Ja. Entschuldige, wenn ich dich da
nicht Meditation.
Meditieren finde ich auch gut und das tue ich auch privat. Aber es ist hier tatsächlich eine fachliche Ausbildung und das ist die Mediationsausbildung.
Danke, Yvonne, dass du mich da korrigiert hast. Ich glaube ehrlich gesagt, ich meditiere einfach zu oft gerade.
Das ist gut.
Tolle Schwangerschafts-Yoga. Da ist das Meditation mir total nah. Danke für diese Korrektur. Aber sag mal, wie kam es dazu, dass die Trennung und die Scheidung bei dir so bewirkt hat? Ich will nicht nur in juristischen Bahnen denken, ich möchte da neues Wissen, neues psychologisches Wissen hinzubringen, um vielleicht auch ja deinen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Klienten vermutlich besser weiterhelfen
Mandanten?
Zu können.
Deinen Mandanten. Bei mir sind es die Mandanten tatsächlich, ja. Warum habe ich das getan? Also grundsätzlich ist es so, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren, du hast es eben schon angedeutet, Rechtsanwältin und fast ausschließlich im Familien- und auch Erbrecht tätig. Und Familien- und Erbrecht sind sehr konfliktträchtig. Und Konflikte sind zum einen natürlich juristische Themen. Es sind Positionen, über die man sich streitet, unterschiedliche Interessen, die man da so hat. Und Rechtsfragen gilt es zu klären. Aber hinter all diesen Fragen stecken meistens Emotionen, die ja den Konflikt befeuern, warum auch immer. Wir kennen das Bild, das hübsche Bild vom Eisberg mit den Emotionen, die unter den tatsächlichen Sachthemen liegen. Und als Jurist lernt man das jedenfalls wir damals nicht in der Uni. Also heutzutage ist in den Studiengängen tatsächlich die Mediationsausbildung, zumindest wenn man das möchte, mit wählbar. Das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil es ganz viele Tools bietet für die Konfliktlösung. Und als ich selber das Thema Trennung, Scheidung hatte, habe ich gedacht, ups, ne, hinter dem Thema, hinter den juristischen Fragestellungen, die mir ja schon von Hause aus bekannt waren, steckt noch viel mehr, nämlich diese ganze emotionale Achterbahnfahrt, und das fand ich wertvoll für mich und für meinen Beruf und für die Entwicklung, die dann weiterhin kam. Und als ich fertig geschieden war, so nenne ich das jetzt mal, da war es dann tatsächlich so, dass ich gedacht habe, so jetzt muss es weitergehen, ich möchte ganz gerne weitermachen mit der Mediationsausbildung, und das flatterte mir dann da ins Haus und habe das auch sofort gemacht, und das war ein echter Door-Opener, wie man heutzutage so schön sagt. Und ja, damit ging dann nochmal eine ganz neue Welt auf. Und mein Beruf, den ich so gerne mag, hat sich nochmal von einer ganz anderen Seite gezeigt, nämlich von der menschlichen Seite, die ich dann auch besser verstanden habe.
Dabei frage ich mich jetzt so, muss es immer diese ja psychologische, tiefgreifende Perspektive haben? Oder könnte man nicht einfach sagen, so, da war ein Paar, die haben irgendwann mal geheiratet, dann haben sie sich entschieden, dass sie nicht mehr zusammen sein wollen, möchten sich scheiden lassen. Geht das nicht einfach ganz easy und dann ist man da schnell durch?
Ja, das kann man so haben. Also wenn sich beide Beteiligten, so würde ich das jetzt nennen, Partner, Partnerinnen, einig darüber sind, dass sie einfach nur auseinandergehen wollen und dass sehr gut für sich abgearbeitet haben, diese Themen, die mit Trennung, Scheidung zusammenhängen, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Dann wird tatsächlich nur noch entheiratet, so nenne ich das dann immer. Das, was man vor dem Standesamt gemacht hat, Ja sagen, passiert ja letztlich im Scheidungsverfahren auch. Dann ist es schlichtweg Ring vom Finger und einmal Ja sagen dazu, dass man geschieden werden möchte und nicht mehr in der ehelichen Lebensgemeinschaft bleiben möchte. Das ist dann einfach. Also so, wenn sich beide darüber einig sind und ich glaube auch die emotionalen Themen, jeder auch für sich selber gut und auch ja gut abgearbeitet hat. So würde ich das jetzt nennen wollen.
Dann lass uns doch mal beim einfachen Entheiraten bleiben. Kannst du da so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man sich unkompliziert scheiden lassen kann?
Ja, also wenn beide sich tatsächlich darüber einig sind, manchmal ist es ja auch so, man merkt, man hat sich auseinandergelebt und da ist nichts mehr und beide Beteiligten, beide Partner können gut darüber sprechen, dass die Beziehung vielleicht gescheitert ist und sehen da auch kein weiteres Fortkommen, dann steht ja nur noch die, nach der Trennung, nach der räumlichen Trennung, nur noch die Scheidung der Ehe dann im Raum. Wobei ich nur noch jetzt nicht ironisch meine, sondern tatsächlich ist es ja dann ein rechtlicher Schritt, der dann zu vollziehen ist, damit man die eheliche Lebensgemeinschaft aufhebt. Und das ist relativ unkompliziert. Als Rechtsanwältin kann ich nicht beide Ehegatten vertreten, sondern darf nur einen der beiden Beteiligten vertreten. Beide vertreten kann ich nicht, weil es mir einfach schlichtweg rechtlich verboten ist. Das heißt, die beiden müssen sich darauf einigen, wer sozusagen durch den Anwalt, durch die Anwältin vertreten wird. Und dann wird ganz schlicht der Scheidungsantrag gestellt. Für den Scheidungsantrag benötigt man die Heiratsurkunde und falls man gemeinsame Kinder hat, auch noch die Geburtsurkunden der beiden Kinder. Und dann wird der Scheidungsantrag beim dann örtlich zuständigen Gericht gestellt. Der Scheidungsantrag an sich ist relativ schlicht. Da steht einfach nur drin, dass man geheiratet hat, wann man geheiratet hat, ob aus der Ehe Kinder hervorgegangen sind, welche Staatsangehörigkeit man hat, welches Gericht vielleicht auch zuständig ist und natürlich ganz wichtig, dass man selber die eheliche Lebensgemeinschaft nicht weiter fortführen möchte und der andere zumindest zustimmt. Und je nachdem, ob man einen Ehevertrag geschlossen hat oder nicht, ist gegebenenfalls auch noch der Versorgungsausgleich durchzuführen im Rahmen des Scheidungsverfahrens. Das ist etwas, was die Scheidung der Ehe etwas länger dauern lassen kann, weil dann die Auskünfte der Versorgungsträger einzuholen sind. Das war jetzt viel Input. Habt ihr dazu noch Fragen?
Ja, ich glaube, wir können gleich nochmal auf Unterhaltszahlung, Versorgungsausgleich und was ist da so alles für tolle Begriffe kommen. Mhm. Was ist denn jetzt so deine klare Empfehlung für alle, die so eine schlichte, einfache Scheidung möchten? Was kann man denen so mitgeben? Also ich hoffe jetzt nicht, dass alle unsere Zuhörerinnen planen, sich scheiden zu lassen. Aber man weiß ja nie. Und für den Fall der Fälle ist man gerüstet. Wie geht's?
Und Ingo, die Idee kam aus der Community. Also es wollte jemand hören. Es wollte jemand mal wissen, wie das geht.
Ja, und ich finde das auch ganz interessant. Also das, was ihr ansprecht, dieses, man muss sich ja nicht scheiden lassen, aber so dieses, wie würde es denn gehen, wenn ich mich trennen wollte? Denn manchmal dieses, sich trennen zu wollen oder zu sehen, dass die Beziehung gescheitert ist, ist ja ein ganz lang andauernder Prozess. Also so die Menschen kommen ja weniger daher und sagen, ach Mensch, ich habe jetzt keinen Bock mehr und lass mich mal eben scheiden. Das erlebe ich eigentlich nicht, so gar nicht. Also wenn mir jemand sagt, heute lässt man sich schnell scheiden, das funktioniert nicht. Das sind Menschen, die dahinter stecken und das ist auch meistens nicht ganz so einfach, dann tatsächlich die Beziehung zu beenden und dann den Weg daraus wieder zu finden. Meistens ist es tatsächlich ein Prozess von 3 bis 5 Jahren, der vorausläuft, bevor man sagt, okay, klappt nicht mehr, lass uns auseinandergehen. Und auch wenn man sich räumlich getrennt hat. Also in den meisten Fällen ist es doch so, dieses Trennungsjahr, was einzuhalten ist, bevor man den Scheidungsantrag einreichen kann, das wird auch tatsächlich eingehalten, weil die Menschen das auch brauchen, um sich und ihr Leben nach der Trennung neu zu sortieren. So meine Erfahrung.
Es gibt aber auch so Blitzscheidungen, oder? Also wenn man unter 3 Jahren verheiratet ist, oder wie war das nochmal?
Genau, also so tatsächlich bei ganz kurzen Ehen. Eine Blitzscheidung ist deshalb Blitz in Anführungsstrichen, weil der Versorgungsausgleich dann nicht durchgeführt werden muss. Das war das, was die Scheidung tatsächlich oder Scheidungsverfahren länger dauern lassen kann, weil die Auskünfte von den Rentenversicherungsträgern einzuholen sind. Und dann kann man tatsächlich sagen, so, wir leben noch keine 3 Jahre oder sind noch keine 3 Jahre verheiratet, leben aber gleichwohl 1 Jahr voneinander getrennt und möchten daher die Scheidung der Ehe und wollen nicht, dass der Versorgungsausgleich durchgeführt wird. Dann geht das relativ schnell und dann terminiert das Gericht auch relativ schnell.
Was mich wundert, ehrlich gesagt, ist, dass du gesagt hast, Yvonne, dass man, dass nur eine Partei einen Anwalt oder eine Anwältin braucht.
Ja, das liegt daran. Genau.
Nee, gerne. Ja. Leg sofort los. Also da ist nur ein Fragezeichen. Das klingt fast zu nett. Genau. Da vertraut man sich ja wahnsinnig.
Nee, das liegt einfach daran, wenn man tatsächlich nur das Scheidungsverfahren hat, dann ist das ja wirklich dieses Entheiraten und das Gesetz sieht vor, dass Anwaltszwang für die Stellung des Scheidungsantrages besteht. Für denjenigen, der nur zustimmt, der braucht keinen Anwalt. Und wenn man tatsächlich sich nur entheiratet, ist das tatsächlich einfach nur Ja sagen zu, ich möchte nicht mehr miteinander verheiratet sein. Und der Versorgungsausgleich wird durchgeführt. Und da muss man halt wissen, traue ich mir das selber zu, dass die Auskünfte von den Versicherungsträgern da zu überprüfen, ja, nein. Wenn ich da doch einen Rat brauche, muss ich mir halt einen Anwalt suchen mit den entsprechenden Kostenfolgen.
Jetzt hast du schon zweimal das Thema Versorgungsausgleich angesprochen. Lass uns da mal dabei bleiben. Ja. Fangen wir aber nochmal einen Schritt weiter vorne an. Was sind denn so die Grundprinzipien, die jetzt bei der Aufteilung des Vermögens im Falle einer Blitzscheidung oder auch Scheidung angewendet werden?
Genau. Also ich würde jetzt erstmal das Wort Versorgungsausgleich erklären wollen und sagen, vielleicht auch erklären, warum ich das jetzt schon zweimal erwähnt habe. Warum? Weil es einfach im Rahmen des Scheidungsverfahrens vorgesehen ist, dass der Versorgungsausgleich zwingend mit durchzuführen ist. Und was ist nun der Versorgungsausgleich? Komisches Wort. Ich weiß es, das ist der Ausgleich der Rentenanrechte, die jeder der Ehegatten während der Ehezeit erwirtschaftet hat. Das heißt, es wird geguckt, was hat der eine Ehegatte erwirtschaftet oder was hat der überhaupt für Rentenanrechte? Deutsche Rentenversicherung, Bund, Riester-Rente, keine Ahnung, betriebliche Anrechte von seinem Arbeitgeber. Und was hat der andere Ehegatte dann für Anrechte? Und das wird sozusagen tatsächlich geprüft. Wenn man den wenn ich den Scheidungsantrag einreiche, dann bekommen beide Ehegatten zurück vom Gericht Fragebögen zum Versorgungsausgleich, damit sozusagen dieser Lebenslauf für die Anrechte, die jeder erwirtschaftet hat, abgefragt werden kann und das Gericht hinterher die Versicherungsträger anschreiben kann, um dort die Auskünfte, die erforderlichen Auskünfte für die Ehezeit einzuholen. Deshalb, das ist wichtig, das zu wissen und das ist immer mit durchzuführen. Nur unter besonderen Umständen wird es halt nicht durchgeführt, beispielsweise bei der kurzen Ehe, wenn keiner einen Antrag stellt oder aber, wenn man ehevertraglich oder eine Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung getroffen hat und Regelungen zum Versorgungsausgleich getroffen hat. Und da wird's hackelig, das will ich nur ganz kurz ansprechen, weil wenn man da eine vertragliche Regelung zu treffen wollte, dann ist es einfach so, dass man eine hohe Latte bekommen hat vom Bundesgerichtshof und auch vom Bundesverfassungsgericht, weil der Versorgungsausgleich zum sogenannten Kernbereich des Ehefolgenscheidungsrechts gehört und nur unter ganz besonderen Umständen abgeändert werden kann, weil es da um die Altersversorgung geht.
Was ist, wenn man einen gemeinsamen Kredit laufen hat oder auf Schulden sitzt?
Also grundsätzlich sind diese vermögensrechtlichen Fragen beispielsweise gemeinsame Darlehensverbindlichkeiten oder, wenn man ein gemeinsames Haus hat, gesondert vom Scheidungsverfahren anzuschauen. Das heißt, wenn ich das Scheidungsverfahren einreiche, ist Scheidung tatsächlich in Anführungsstrichen nur entheiraten zusammen mit dem Versorgungsausgleich. Die anderen Fragen, was passiert mit gemeinsamen Verträgen, Darlehensverträgen, der Mietvertrag, das gemeinsame Haus, das guckt man sich da überhaupt nicht an, sondern das sind Dinge, die sollte man nach Möglichkeit vor dem Scheidungsverfahren auch regeln, damit diese Dinge auch tatsächlich geklärt sind, wenn man dann geschieden ist. Also, wenn es um gemeinsame Darlehensverbindlichkeiten geht, sollte überlegt werden, was sind denn das eigentlich für Verbindlichkeiten? Ist das ein Darlehen, mit dem ich das Haus finanziert habe? Da muss man natürlich auch in diesem Zusammenhang schauen, was passiert jetzt mit dem Haus? Ist es ein Darlehen, was ein Konsumentendarlehen ist? Kann man sich ja fragen, wem gehört die Sache oder was ist mit diesen Dingen, die wir da gekauft haben? Ist das jetzt der Hausrat gewesen? Ich habe viele Menschen, ich habe das gerade wieder gehabt, wo die Hochzeit mitfinanziert wurde und jetzt steht schon die Scheidung Schade. Im Raum. Also ja, genau. Und ich denke, ach du Schreck, also so die zahlen noch das Darlehen für die Hochzeit ab. Und das ist schon ganz interessant. Und ihm nachzufragen, ja, was soll denn jetzt mit dem Darlehen? Dann haftet man ja als Gesamtschuldner. Also sprich, beide haften für die Rückzahlung dieses Darlehens gegenüber der Bank und können natürlich im Innenverhältnis, also untereinander, abmachen, du zahlst das zurück, da muss man sich darauf verlassen und hoffen, dass der andere das tatsächlich tut, weil im Außenverhältnis haftet man natürlich weiter. Deshalb ist es ganz wichtig, sich diese Fragen anzuschauen und zu überlegen, wie gehen wir denn da tatsächlich mit um.
Und wenn man das jetzt mal so alles zusammenrechnet, das klingt jetzt, muss man das immer, glaube ich, verstehen, also die Situation selbst und den Anwalt und die Anwältin.
Ja.
Aber wenn ich das jetzt mal also einen normalen Fall nehme, mit einer normalen Länge, sage ich mal, wie so eine Auseinandersetzung oder Einigung dauert, mit welchen Kosten muss ich da so rechnen für eine Scheidung?
Also Kosten sind ja ganz unterschiedlich, je nachdem, was zu regeln ist. Wenn ich einfach, ich rede jetzt einfach nur mal vom Scheidungsverfahren. Ich habe das mal ein bisschen beispielhaft extra für uns heute gerechnet, damit wir einfach mal ein Gefühl für Kosten bekommen könnten. Ja, ich habe gedacht, ich mach mir mal die Mühe und rechne mal ein bisschen. Dazu müssen alle wissen, dass Kosten geregelt sind, zum einen im RVG, dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, und für die familienrechtlichen Angelegenheiten haben wir zur Berechnung des Verfahrenswertes, bezogen auf den berechnen sich die Anwaltskosten, ganz kompliziert, das sogenannte FAMGKG, das ist ein Gesetz, da steht drin, wie man Verfahrenswerte berechnet. Für die Scheidung sind das die Paragraphen 43 fortfolgende FAMGKG. In Paragraph 43 steht drin, wie die Scheidung sich errechnet. Und das ist sozusagen aus dem zusammengerechneten Einkommen beider Ehegatten multipliziert mit dem Faktor 3, dreifaches Netto-Monatseinkommen, es steht im Gesetz drin, daraus errechnet sich der Verfahrenswert für die Scheidung. Ich habe hier mal, wenn ich den einen Ehegatten mit 4.000 Euro ansetze und den anderen mit 2.000, hätten die beiden zusammengerechnet ein Einkommen von 6.000 Euro. Das würde ich mit dem Faktor 3 multiplizieren und hätte dann einen Verfahrenswert von 18.000 Euro. Das ist um Gottes Willen nicht das, was der Anwalt bekommt, sondern das ist nur der Verfahrenswert, auf den sich hinterher nach einer Gebührentabelle die Kosten berechnen. Dazu kommt noch, wir haben schon wieder dieses komische Wort mit dem Versorgungsausgleich, auch der kriegt einen gesonderten Verfahrenswert. Auch dafür gibt es einen Paragraphen, nämlich Paragraph 50 des GKG. Da wird ausgerechnet, wie hoch der Verfahrenswert für den Versorgungsausgleich ist. Dieser Verfahrenswert bezieht sich auf den Wert der Scheidung. Das heißt, wenn ich hier den Verfahrenswert von 18.000 Euro habe und je Anrecht 10% zugrunde lege, das steht halt im Gesetz, dann wären das bei 4 Anrechten, beispielsweise jeder Ehegatte hat 2 gesetzliche Rentenversicherungen und eine Riester-Rente, dann wären das hier 7.200 Euro als Verfahrenswert für den Versorgungsausgleich. Und dann würde ich das beides zusammenziehen, Scheidung plus Versorgungsausgleich, 18.000 und die 7.200 Euro und käme auf einen Gesamtverfahrenswert von 25.200 Euro. Klingt ganz viel und auf den Verfahrenswert, dafür gibt es extra Gebührentabellen, da muss man reinschauen, die ändern sich auch ab und zu, aber ziemlich selten. Darauf berechnen sich einfach festgelegte Gebühren für die Anwälte nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Und hier wäre es dann eine sogenannte Verfahrensgebühr, eine Terminsgebühr und ein bisschen Mehrwertsteuer. Das heißt, dass die Anwaltskosten bei rund 2.864 Euro und ein paar zerquetschten liegen würden. Dazu kommen würden noch Gerichtskosten, die einzuzahlen sind, mit 706 Euro, wenn ich diesen Verfahrenswert hier zugrunde lege. Sind also Gesamtkosten von rund 3.570 Euro.
Nächste Woche geht es weiter. Dann sprechen wir über Rosenkriege und wie wir verhindern können, dass wir uns während einer Scheidung über den Tisch gezogen fühlen. Und Yvonne verrät uns, was sie nach 30 Jahren beruflicher Beschäftigung mit dem Ende der Liebe gelernt hat. Hör unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.
Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Make My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.